herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Heute wieder zu dritt. Hallo, meine Freunde.
Servus.
Ein Hallo in die Runde.
Ja, Christian und Philipp sind beide hier. Ja, nachdem Christian und ich in der letzten Folge das Comeback aus der Sommerpause wieder eingeläutet haben, wollten wir uns also heute in trauter Dreisamkeit hier wieder treffen. Nicht wahr?
Ist schön, hier zu sein.
Ja, zur Folge 72. Wir haben ein schönes gemeinsames Thema, bei dem wir uns, glaube ich, nachher ganz toll ergänzen werden. Aber bevor wir so richtig reinstarten ins Thema, in der letzten Folge waren wir ungewöhnlich evident unterwegs, oder Christian?
Absolut. Einige werden sich schon gewundert haben.
Ja. Das Ganze tatsächlich mit Studien untermauert, ja, und nicht nur erwähnt, dass es da eine Studienlage zu gibt. Ja, es gab ja beim letzten Mal sogar mal Shownotes, die gibt's sonst gar nicht. Da konntet ihr die Links nachvollziehen dieser Studien. Da geht nochmal ein großer Dank an die Recherche raus, an Philipp Pöpken, der da ganz toll für uns recherchiert hat. Also vielen Dank, Philipp.
War ja auch wichtig, weil wir Mythen basten wollten.
Richtig.
Und dann
musste er auch mit Fakten wegballern, die
so,
Mythen.
So, ne? So
nämlich. Genau, bevor wir in das heutige Thema starten, wir hatten ja in der Folge 71 noch ein kleines Fallbeispiel. Wir werden am Ende der heutigen Folge natürlich auch ein neues Fallbeispiel haben, aber bevor wir dahin kommen, müssen wir das letzte natürlich erstmal auflösen. Und da war ja die Frage an euch, inwiefern kann ein Zusammenhang bestehen bei einem 35-jährigen, glaube ich, oder Mitte 30-jährigen Berufsfußballer, der sich einen Faserriss zugezogen hat in dem hinteren rechten Oberschenkel und wenige Wochen zuvor eine Prellung im rechten Vorfußbereich hatte. Das war die Frage, die wir an euch rausgeschickt hatten. Und ein Zusammenhang, den ich bei diesem Spieler vermutet habe, war eine Bewegungseinschränkung in der Dorsalextension. Das heißt, wir haben ein verändertes Abdruckverhalten im Sprint. Das heißt, wenn dieser Spieler sprintet, kann er weniger Kraft aus dem Sprunggelenk, aus der Achillessehne ziehen für seinen Abdruck, ja, weil er nicht so weit in die Dorsalextension kommt. Die gesamte Biomechanik verändert sich so ein Stück weit und dementsprechend wird die ischiochorale Muskulatur eben, ja, die Peakbelastung ist ein bisschen höher und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt eine Verletzung in der ischiochoralen Muskulatur zuzieht, steigt damit. Das wäre die, das wäre der Zusammenhang, den ich hier bei diesem Spieler vermutet habe. Und dort gab es auf jeden Fall eine signifikante Bewegungseinschränkung.
Problem gelöst, Dr. Watson.
Hoffentlich. Ja. Gut. Ja, wir sind hier heute zusammengekommen. Philipp, worüber wollen wir sprechen?
Wir wollen sprechen über freies Training versus Maschinentraining.
Ja. Sind das zwei Welten, die aufeinanderprallen?
Das ist eine gute Frage. Finde ich eigentlich nicht, dass es sich gegenseitig ausschließt. Kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, aus welcher Sportart man kommt.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Kommt brutal darauf an, wo man herkommt, was man erreichen möchte, welchen Bias man hat. Sehr abhängig. Pauschal kann man das sowieso nicht beantworten, ob jetzt irgendwas besser ist. Müsste man sich aus mehreren Perspektiven mal anschauen.
Ja.
Dann machen wir das doch.
Ja, starten wir da mal rein. Also, oh Gott, Entschuldigung. Ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive, ich habe es jahrelang eigentlich brutal verteufelt, Maschinentraining. Habe selbst in den Anfängen des Kraftsporttreibens mich eigentlich nur mit freien Gewichten beschäftigt, von Maschinen oder um Maschinen einen großen Bogen genommen. War dann in meiner beruflichen Arbeit eigentlich mit Patienten auch immer ausschließlich nur frei unterwegs mit den Leuten. Hab mal eine Zeit in der Praxis gearbeitet mit so einem Zirkel, mit so einem Gerätezirkel und habe dann versucht, es etwas weniger zu verteufeln, damit ich nicht so starke Bauchschmerzen damit habe. Ist mir halbwegs gelungen, aber als ich da aus der Praxis wieder raus war, hatte ich jetzt nicht unbedingt einen viel besseren Blick auf Geräte.
Ich habe auch einen persönlichen Bias in eine Richtung, also auch ganz klar freies Training, weil es ist fast schon so ein bisschen negativ konnotiert bei mir persönlich jetzt. Es ist immer so abgestempelt in meinem Kopf als, oder es war so, es ist zum Glück nicht mehr so, aber so abgestempelt als, ja, das ist so Anfängertraining und so richtig was passieren tut dann an Maschinen nicht, obwohl es natürlich Quatsch ist, aber das war war lange Zeit so in meinem Kopf.
Hm.
Christian?
Bei mir war es ganz am Anfang ein Gerätetraining, als ich mit Kraftsport angefangen habe. Ist dann auch relativ schnell, wie du schon sagst, Niklas, in ein ausschließlich freies Training umgeschlagen. Klar war da nochmal vielleicht ergänzend ein Gerät dabei, aber habe das dann auch abgetan nach dem Motto, entweder für Anfänger oder ältere sporttreibende Personen oder halt, wenn du es ganz isoliert betrachten möchtest, für halt dann im Bodybuilding-Bereich, wenn du isoliert einen Muskel ansteuern möchtest, weil der dir bei Pose X noch nicht frei genug erscheint zum Beispiel. Ja. Das war quasi sozusagen meine Blickwinkel darauf, also spezielle Gruppen, für die das einen Sinn ergibt. Und ich habe dann ja auch in einem Studio gearbeitet, wo es dann auch einen Zirkel gab, auch einen E-Gym-Zirkel. Und habe da am Anfang auch wenig Freude daran gehabt, das Leuten zu verkaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Verkaufen, schon mit Verkaufen gesagt, wirklich. Man muss aber halt immer sehen, wo der Nutzen dann dafür ist. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der wirklich sagt, dass er keine Zeit mehr hat oder dem zuvor kommt, dass es Zeit für Sport nicht gibt in dem Tag und man dann 45 Minuten erübrigt und man dann quasi sozusagen so in einem Zirkel schnell im Sitzen da durchhüpft, dann ist vielleicht Nutzen gegeben, wenn die Alternative ist, gar nichts zu machen. Und da, also solche Betrachtungen bekommst du halt erstmal, wenn du dich damit auseinandersetzt, irgendwie, warum, für wen könnte das vielleicht in welchem Setting auch was sein und nicht direkt immer, wie es bei mir dann davor gewesen ist, sagen, das ist eigentlich für alle blöd. Da muss man direkt dagegen sein.
Ja.
Und jetzt sieht das Training auch so aus, dass ich eigentlich ausschließlich frei unterwegs bin. Aber auch wenn ich mal eine schöne Maschine sehe, mache ich jetzt auch keinen Bogen drumherum.
Ja, wobei mir ist gerade wieder eine Maschine eingefallen, die ich früher gerne benutzt habe. Ne? Oder zwei eigentlich. Bizeps-Trizeps-Maschinen.
Welche Trizeps-Maschine? Ich finde außer Kabel mal schwierig.
Ja, also wir hatten damals im Studio so eine, da hast du dich reingesetzt, saßt relativ weit nach vorn gelehnt und hattest links und rechts so einen Griff, den du runtergedrückt hast. Also so Dip-ähnlich eigentlich. Okay. Nur eben sitzend. Ja, aber also ich habe mich dann damals in dieser Praxis mit diesem Zirkel, nicht E-Gym, sondern Milon, also...
Ja, war auch Milon, aber ja,
sehr geil. Das gleiche in grün, ne? Habe ich mich dann auch so motiviert, dass es einfach auch auf die Zielgruppe irgendwo ankommt, ne? Die Zielgruppe solcher E-Gym, Milon, Zirkel, wie auch immer, sind dann doch eben Leute, die eigentlich nichts mit Sport zu tun haben und die sonst auf gar keinen Fall etwas machen würden. Also Argument Zeit, weiß ich nicht. Finde ich relativ. Also, wenn du keine Zeit hast, dann mach halt zu Hause was. Und mach halt zu Hause was mit gegen dein eigenes Körpergewicht oder mit deinem eigenen Körpergewicht, ne?
Ja, aber zum Beispiel, also es gibt ja Leute, die das brauchen, vielleicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, die 45 Minuten sich noch zu nehmen, irgendwo ranzufahren und was zu tun, weil sie zu Hause dann eher auf der Couch landen oder was essen und dann doch nochmal an den Schreibtisch gehen.
Ja.
Und dann quasi diese Pflicht, ich bin jetzt ja da, nutzen müssen. Hm. Also das so war das quasi gemeint.
Ja.
Was mich bei diesem E-Gym immer stört, ist so, dass es halt verkauft wird als das Nonplusultra. Ja, es ist so dein Personal Trainer, es macht alles, ja, es ist wirklich das beste Training, was man machen kann. Das höre ich immer wieder und das ist natürlich, auch wie ihr sagt, sehr, sehr krass klientelabhängig. So, wenn jetzt so eine Person wenig Zeit hat, älter ist, sonst gar nichts machen würde, dann auf jeden Fall. Aber man kann schon noch andere Sachen machen.
Ja, das sind halt so Bullshit-Versprechen, ne?
Ja.
Finde ich persönlich auch immer total abtörend. Hatte ich letzte Woche noch das Thema mit einem Vertreter. Der hat einen anderen Vertreter jetzt ausgestochen, ehrlich gesagt, aus persönlichen Gründen, weil ich den anderen Vertreter einfach nicht leiden mag. Und der Grund ist, dass der andere Vertreter seine Sachen immer als das Nonplusultra darstellt und das ist genau wie das Ultimativprodukt. Ja, aber es ist viel günstiger. Warum ist das jetzt genauso gut? Ja, ist Quatsch. Ist natürlich schlechter. Aber ist nicht so viel schlechter. Ne? Dann sag das doch auch.
Mhm.
Ja? Und E-Gym, Milon, wie auch immer die Dinger jetzt heißen, sicherlich sind die zeiteffizient. Das heißt aber nicht, dass man in der gleichen Zeit nicht auch ein besseres Training hinkriegen könnte. Das schaffen die Leute, die eben die Zielgruppe sind, in den meisten Fällen nur nicht aus eigenem Antrieb, sondern erst dann, wenn jemand daneben steht und sie anschreit.
Genau, und es wird vorausgesetzt, dass man eine Kraftmessung macht, zum Beispiel beim E-Gym. Wenn ich mich da nicht anstrenge, dann ist das ganze Training halt ja relativ verpufft, weil ja. Es kommt keine Intensität zustande. In diesen Zirkeln ist auch sehr, also die ich kenne zumindest, halt ein Beingerät, der Rest Oberkörper oder Rumpf, auch Armgeräte mit drin. Das ist halt dann relativ, ja, trainiere ich halt von meinen großen Muskeln, die viel Umsatz machen, halt relativ wenig. Und dann ist es nicht so effizient,
ja,
das Training.
Gut, bevor wir jetzt aber bei dem Thema E-Gym Milon hängen bleiben, würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf Vor- und Nachteile von Geräten ein. Die müssen ja nicht unbedingt elektronisch betrieben sein. Und dann nochmal vielleicht gegenüberstellend freies Training, Vor- und Nachteile.
Also ein Vorteil, der mir jetzt so direkt einfällt, ist auf jeden Fall, dass ich brauche keine Erfahrung, um an Maschinen intensiv zu trainieren. Also wenn meine Technik einigermaßen stimmt, kann ich eigentlich beim ersten Training direkt schon einen guten Reiz setzen, muss keine Technik erlernen über Wochen, sondern kann mich eigentlich reinsetzen, Gas geben, mich auspowern und setze einen guten Reiz für einen Muskelaufbau.
Ja, für einen Muskelaufbau. Aber ist das dann auch ein guter Reiz für eine allgemeine Resilienz?
Naja, oft nicht. Ich meine, ja, wenn wir jetzt vom Maschinentraining sprechen, sind wahrscheinlich 95% bilateral.
Ja.
Also ich kann wenig reziproke, ja, alternierende Bewegungen machen.
Also da gibt's theoretisch gibt's ja schon ganz schöne Maschinen, die auch unilateral sehr gut darstellbar sind. Woran ich bei Maschinen immer wieder denke, ist der Biomechanikunterricht früher. Ja, da haben wir so Vektoren eingezeichnet, also so Pfeile mit einwirkenden Kräften. Und wenn du so einen Pfeil einzeichnest bei einem Gerätetraining, dann ist das nur ein Pfeil. Wenn du aber beim freien Training Pfeile einzeichnest, dann hast du ganz schön viele. Du hast ganz schön viele verschiedene Vektoren. Das heißt, du hast weniger Scherkraft. Und dieser koordinative Aspekt, den das Ganze hat, der ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, wenn es darum geht, jemanden resilient zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also Maschinen, viel Sagittalebene, halt sehr, sehr wenig bis keine Frontal-Transversalebene, ist ja ganz klar.
Ja.
Und die Maschinen, die halt schön sind, wo man auch reziprok arbeiten kann, gibt es, glaube ich, in den meisten Studios nicht. Oder?
Ja, oder wird zumindest auch nicht so angeleitet. Also wenn man sich dann das anguckt,
ja, auch das.
Was sind Optionen? Man kann ja basteln. Also man kann ja auch eine Maschine als Teil von einer reziproken Übung zum Beispiel verwenden. Aber das wird dann halt nicht angeleitet. Ich finde, ein Vorteil ist, wie du schon sagst, ja, man kann direkt einen Reiz setzen. Man merkt sich seine Sitzeinstellung. Es ist so ein bisschen unabhängiger vielleicht auch von Tagesform. Also wenn ich an ein schweres, freies Krafttraining denke, da kommen schon ein paar mehr Komponenten mit rein, wie man sich fühlt, um irgendeine Position zu finden, um eine Position halten zu können. Und setzt dich an eine Brustpresse und drückst halt. Also da kann auch dein unterer Rücken dir heute ein bisschen wehtun, das macht dann keinen Unterschied. Da musst du dich nicht vorher dann aufgewärmt haben in dem Bereich oder irgendwie. Das ist jetzt erstmal ein Vorteil, würde ich sagen, der vielleicht auch ein Nachteil ist.
Ja, aber können wir vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für Geräte? Also so richtig klar.
Wir versuchen es ja gerade.
Ja, ja.
Also people nicht geben, müssen
wir
Mühe.
Aber es sind halt nicht so richtige, ne? Was wir da vielleicht nochmal diskutieren können, also was mir immer wieder auffällt, wie selbstverständlich in Rehabilitationseinrichtungen Gerätetraining innerhalb der Rehabilitation nach Kreuzband-OPs, was weiß ich, eingesetzt wird. Was können wir dazu sagen?
Ja, ich hatte ja schon mit einem nahen Verwandten dieser Runde hier schon mal eine Diskussion über Gerätetraining. Und da wurde das Argument ins Feld geführt, das ich auch gut verstehen kann, dass man einfach den Muskel an einem Gerät ganz anders spürt und wieder aktivieren kann. Und das kann ich nachvollziehen, dass wenn du lange wirklich keine Quadrizepsbelastung zum Beispiel hattest und dann auf einmal wieder in einem Kniestrecker sitzt, dass du einfach wirklich fühlst, was der Muskel macht und auch isolierter merkst, was der Muskel macht und es dir nicht so vorkommt, ja okay, meine Beine sind jetzt gerade dabei, aber ich helfe jetzt eigentlich gerade viel über Adduktoren und Hammies und so weiter bei einer Bewegung und mach gerade jetzt nicht eine isolierte eine Kniestreckung zum Beispiel. Kann ich verstehen, dass sich das auch gut anfühlt, dass es auch was bringt und dass es auch wichtig ist, das zu machen. Ich frage dann immer so ein bisschen, ja, aber wenn du das isoliert jetzt auftrainierst, die Kniestreckung, wann brauchst du sie, wie brauchst du sie denn überhaupt in Funktion? Aber wir wollten Vorteile sammeln, sorry.
Ja, aber das sind dann auch so die Gedanken, die mir als erstes durch den Kopf gehen und dazu habe ich dann sofort wieder dieses Bild im Kopf von der Scherkraft, von dem einwirkenden Vektor, von dieser Rolle, die du dann am Unterschenkel hast. Und letztlich erzeugst du Scherkraft. Also was soll die Scheiße? Also Scherkräfte hast du auch im Sport, okay, aber ja, ganz anders.
Also was mir als erstes so in den Sinn kommt, was so Reha-Training angeht, sind diese unsäglichen Adduktor-Abduktor-Maschinen.
Boah,
ja. Also, wo man wirklich dann den Muskel auftrainiert, ja, in Anführungszeichen. So jetzt, ja, du musst das für die Adduktoren machen, aber dann nur in der Muskelaktion und nicht in der Funktion, weil es vielleicht auch nicht gewusst wird.
Schön im Sitzen, geil.
Und ja. Genau, dann machst schön du dann...
Schön aus 90 Grad Hüftflex.
Ja, ja, oder vielleicht könnte man für die Adduktorenmaschine noch Argumente finden. Ich finde, die Abduktionsmaschine ist halt so unnötig, ja, wenn es dann heißt, ja, wir trainieren jetzt den Gluteus Medius oder den äußeren Oberschenkel noch zusätzlich, was auch immer das sein soll. Und dann... nur in der Aktion, beziehungsweise da kriegen wir noch nicht mal so ein richtiges Verhältnis hin von...
Aber du musst das so machen, du musst so stehen und dann musst du den Po raus und...
Ja, du musst in der Luft sein.
Ja, du musst in der Luft ganz frei sein und genau. Dann Kamera von hinten drauf.
Naja, und dann wird sowas in der Reha gemacht und dann eben nicht Sachen im Einbeinstand mit einem Hip-Shift oder wo das Becken stabilisiert werden muss, sondern sowas und das ist dann, glaube ich, relativ sinnlos.
Es wird ja teilweise, wird sogar von den Kostenträgern verlangt, dass bestimmte Geräte da sind. Ja, gerade bei Rehabilitationseinrichtungen ist es eine Vorgabe, 2 Oberkörper, 2 Unterkörper, 2 Rumpfgeräte Minimum, um überhaupt eine Zulassung zu kriegen. Also hochgradig fraglich irgendwie in meinen Augen. Da ist auch wieder die Frage, die Zielgruppe oder die Personengruppe, die wir behandeln, die wir betreuen, wie repräsentativ sind die tatsächlich? Also ich glaube, die Leute, mit denen wir zu tun haben, die sind wahrscheinlich deutlich jünger, deutlich sportlicher als die meisten Durchschnittspatienten in Rehabilitationseinrichtungen. Ne?
100%ig.
Aber heißt ja nicht, dass man die nicht an manchen Stellen ähnlich behandeln kann oder angehen kann in einem Reha-Prozess, oder?
Ja, sehe ich auch ähnlich.
Das finde ich auch. Also wir haben ja auch in der Praxis auch ältere Patienten.
Und auch Nicht-Sportler.
Und auch die können Sachen frei machen, wenn sie denn eine gescheite Anleitung bekommen.
Ja.
Und ich finde, daran scheitert es aber dann, glaube ich.
Genau. Aber das, also in meinen Augen hat es gleich noch einen Vorteil. Weil gerade bei den älteren nicht semi-professionell, nicht vollprofessionellen Sportlern, bei den meinetwegen Hobbysportlern oder auch gar nicht Sportlern. Gerade bei denen, die haben doch gar nicht so viel Therapie wie die semi-professionellen oder professionellen Sportler. Das heißt, da ist es doch sogar noch mal viel, viel wichtiger, dass die häufiger reproduzieren, häufiger selber arbeiten. Und dann ist es doch viel einfacher, wenn du mit denen irgendwas machst ohne Geräte, was die vielleicht auch zu Hause oder mit ganz wenig Hilfsmitteln eben umsetzen können.
Auf jeden Fall. Und das ist ja dann, es vermittelt auch immer so ein fragiles Mindset in meinen Augen. Ja, wir machen jetzt noch an der Maschine. Ja, so freie Sachen machen wir noch nicht, trauen wir uns noch nicht. Ja. Dann hast du das im Kopf, ich passe lieber noch auf und so.
Ja, ist schon wieder irgendwo ein Step in Richtung Bewegungsangst, ne?
Absolut, ja. Wird, glaube ich, oft auch so kommuniziert. Unbewusst, aber finde ich ja, es ist ein Problem.
Also, Pros. Warm.
Tja.
Muskelgefühl vielleicht.
Oder wir können ja anders, also was sind Pros in einem Reha? Wir waren jetzt ja bei diesem Reha-Konzept, weil da fallen mir nicht so viele ein.
Muskelgefühl isoliert auf der wirklich wieder in Anführungszeichen noch zu schwachen Struktur.
Ja, also die Argumentation geschieht ja auch häufig aus so einer, aus so einer Haltung, mit der wir vermutlich auch einfach nicht konform gehen, ne? Also diese Argumentation geschieht ja häufig aus einer Sicht auf die Dinge, dass ein bestimmter Muskel isoliert aufgekräftigt werden muss und dann ist es wieder okay.
Exakt, ja.
So wie, ja, deine Kniescheibe läuft nicht richtig in den Femurkondylen, dann musst du jetzt mal den Vastus medialis auftrainieren und dann ist wieder alles okay.
Also du meinst auch wieder so ein bisschen Stichwort, du kannst nur erkennen und sehen, was du weißt.
Ja.
Das ist oft das Thema, oder?
Also ich glaube, das ist tatsächlich häufig ein Problem, weswegen dann eher das Gerät gewählt wird als das freie Training. Vielleicht ist es auch der Mehrarbeitsaufwand, der gescheut wird, die Mehrkorrektur, die gescheut wird.
Und das ist für mich der, ich springe jetzt ein bisschen, aber das ist für mich der große Nachteil an Maschinen, dass es wirklich, es geht nur um Muskeln. Es wird nur muskulär betrachtet.
Ja.
Also, aber Muskel ist immer schuld, oder nicht? Das dachte ich jetzt wirklich. Ich dachte jetzt, bei mir ist zum Beispiel Außenrotator zu schwach.
Ja.
Also jetzt nicht nur im Reha-Kontext. So immer wenn es um Maschinen geht, geht es ja, ich mache noch was für die Brust, ich mache noch was für einen Bizeps, ich mache noch was für meine Adduktoren, für meine Waden. Aber es geht ja nie darum, okay, ich mache noch eine kniedominante Bewegung. Es gibt zum Beispiel keine hüftdominante Maschine. Also gibt es jetzt nicht sowas wie eine RDL-Maschine oder so.
Ja.
Es gibt nur, keine Ahnung, es gibt so Hip-Thrust-Maschinen, wo man aber auch nicht wirklich den Gluteus mal in eine Länge bekommt. So Push-Pull gibt's ganz schöne Maschinen. Beim Rumpf ist es auch sehr eingeschränkt. Sehr viel Sagittalebene. Klar, es gibt auch mal so eine Rotationsmaschine, aber...
Ja, aber wie nah ist die dann wirklich irgendeiner tatsächlichen Bewegung, ne?
Ja, wieso, genau. Wenn du im Auto sitzt und dann angeschnallt bist und dann mal rotierst gegen den Gurt, gegen
Widerstand im Sitz. Wenn du in der Achterbahn sitzt und dann so ein bisschen
gegen den Gurt. Ja, zum Beispiel. Ja. Schau, da bist du dann gut.
Okay, also wir halten fest, für einen Formel-1-Fahrer macht so eine Rotationsmaschine vielleicht Sinn.
Ja, auch ein HWS-Rotator.
Ja, da gibt's auch wilde Videos bei den Formel-1-Fahrern.
Jo. Ja. Also Formel-1-Fahrer definitiv besondere Anforderungen. Ja, aber wir sprechen ja über den Durchschnittsmenschen.
Aber nochmal, um einen Vorteil zu nennen, man kann sich auf jeden Fall in sein eigenes Training, wie du es auch vorhin gesagt hast, Christian, so ergänzend super einbauen. Weil wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt vielleicht ein Unterkörpertraining und ich mache jetzt zwei freie Übungen schwer, dann bin ich halt schon sehr ermüdet.
Ja.
Und dann mich nochmal, könnten wir jetzt wahrscheinlich länger diskutieren, also wir, Christian und ich, aber was so ein Beinstrecker angeht, Beinbeuger, wenn ich jetzt nicht in einem Reha-Kontext denke, finde ich schon, um mal einen Vorteil zu nennen, ich kann isoliert nochmal einen Reiz auf meine Oberschenkelvorderseite setzen, wenn mein Ziel Muskelaufbau ist, ohne irgendeine andere Struktur noch mit zu belasten. Ist ja erstmal ein Vorteil, wenn es in den Kontext passt.
Ja, aber das ist ja dann wieder das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade gesagt,
um Reha-Kontext.
Du hast gerade gesagt, es geht um Muskelbetrachtung. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte Muskelaufbau und es geht dir nicht darum, Bodybuilder zu sein, dann würde ich ja sagen, du möchtest ja auch vielleicht stärkere Beine haben, um, wie Niklas schon meinte, resilienter zu sein. In Situation X, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, bei deinem Sport brauchst du das vielleicht.
Ja, oder auch einfach irgendein Typ, der häufig Rückenschmerzen hat, ne?
Ja, und dann.
Der dann vielleicht einfach mal Beine kriegen muss, damit er nicht mehr so viel Rückenschmerzen hat.
Dann setzt du dich hin und machst deine Knie-Ex. Und wann macht er das? Macht das nie. Dann wird er doch nicht in der Funktion, in deiner kniedominant angesprochenen Funktion, wird er das auch nicht benutzen im Alltag.
Ich spreche jetzt auch nur von mir. Ich habe ja vorher schon meine schweren Split-Squats gemacht. Ich habe meine RDLs schon gemacht. Und dann geht's nur rein um den muskulären Reiz.
Um die Optik, dass du zu Hause die Hose hochziehst und dann so ein bisschen.
Funktionellen Aspekt hat es nicht, dass ich das, also ich mache es aktuell auch nicht, aber wenn ich es machen würde, dann klar, dann nur aus Gründen Optik und Muskelaufbau.
Mir ist noch ein anderer Grund eingefallen, weshalb man vielleicht eine Mischung wählen könnte. Und da geht's dann wieder um die Machbarkeit und die Wahrscheinlichkeit der Reproduzierbarkeit. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der sich damit relativ schwer tut, der mit Sport vielleicht nicht so super viel am Hut hat, vielleicht mache ich dann mit ihm eine Übung für die Koordination, für die Resilienz und dann weiß ich einfach ganz genau, hey, das ist zu wenig, wenn er jetzt nur das macht, aber eine zweite Übung davon macht er sowieso nicht. Also wenn ich ihm eine Übung gebe, die macht er und den Rest macht er dann an der Maschine. Also das kann man vielleicht noch irgendwie so durchgehen lassen, oder?
Ich finde, das impliziert, oder das ist ja schon ein bisschen, schwingt ja schon mit, dass meiner Meinung nach der allergrößte Vorteil von einem Maschinentraining ist, dass es einfach ist, wie du schon am Anfang auch gesagt hast. Und da es einfach ist, ist es auch für die Masse durchführbar. Und dadurch gibt es ja auch eine Daseinsberechtigung dafür. Weil wie viele Leute würden weniger Sport, also wie viele Leute würden ja doch auf die Woche gesehen weniger Sport treiben, wenn es keine Maschinen geben würde. Oder weniger Krafttraining machen, so herum.
Ja.
Ich glaube, das ist eine ganz schön große Menge, die sich dann einfach abends hinsetzen und auch einfach mit einem guten Gefühl rausgehen, weil ja, die Funktion ist dann vielleicht nicht optimal trainiert worden, aber es ist ja trotzdem Stoffwechsel betrieben worden, es ist ja trotzdem systemisch eine Aktivität, auch hormonell, und von daher wird es auch einen Einfluss haben auf Gefühlslage, Emotionen und so, und das ist auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, finde ich, am Faktor Gerätetraining ist nicht nur scheiße. Hm.
Trotzdem bin ich natürlich ein Verfechter des Gym-Führerscheins, wenn es irgendwann nochmal geben sollte. Wie viele Menschen siehst du, die jetzt seit 5 Jahren machen die gleichen Geräte, gleiche Intensität, haben vielleicht sogar Probleme, die nicht besser werden, ne? Stichwort, ja, ich habe Schmerzen im unteren Rücken, ich muss sie noch stärker machen. Das ist ja wirklich so verbreitet, das ist ja Wahnsinn. Das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis das so aus den Köpfen ist. Oder ich habe Nackenschmerzen, ich muss noch mehr Reverse Butterfly machen.
Aha.
Ne, das ist ja, genau. Also Geräte fördern in erster Linie dieses muskuläre Denken extrem. Und mit einem Gym-Führerschein könnte man so ein bisschen aufklären. Aber ja, schwierig umzusetzen.
Ja.
Deswegen klar, besser als nichts sind Maschinen auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Bewusstsein für Problematiken, für Grundsätzlichkeiten wäre schon gut.
Ja.
Was zählt denn für euch alles zur Maschine? Also jetzt sind wir zum Beispiel haben wir vorhin drüber gesprochen, vor der Aufnahme, wenn wir beim Latzug sind. Es gibt eine Latmaschine.
Ah, guter Punkt.
Also okay.
Sehr guter Punkt, ja.
Es gibt eine Latmaschine, die ist eiskalt geführt. Da gibt's meine festen Griffe, fester Hebel nach unten. Dann ist da das Scharnier in Anführungszeichen oder der Drehpunkt. Und dann kann ich die Dinger runterziehen. Das führe ich ganz fest. Dann gibt's einen Kabelzug, den du benutzen kannst. Da kannst du entweder dann einen bilateralen Griff ran machen oder nur einen für eine Seite. Das ist dann schon mal ein bisschen freier. Oder dann kannst du noch einen Klimmzug machen. Ja, da sind wir eiskalt beim ganz einfach frei, okay. Und wo ist die Maschinengrenze?
Ja, guter Punkt, oder?
Mhm. Auf jeden Fall.
Also wenn wir jetzt mal beim Latzug-Beispiel bleiben, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Also ich habe gleich auch noch ein anderes. Aber wenn wir beim Latzug-Beispiel bleiben, für mich ist es eine Maschine, wenn du nur wenn du eine geführte Achse hast, wenn du eine geführte Bewegung hast. Also wenn du einen Hebel des Gerätes hast und an diesem Hebel des Gerätes ist ein Griff befestigt.
Ja, da muss ich mal meine Aussage von vorhin,
dann
zurückziehen.
Dann kannst du nicht stabilisieren. Aber wenn du jetzt einen Latzug hast, eine Latzugmaschine, das ist für mich nicht so richtig eine Maschine, weil da kannst du auch einen Doppelzug nehmen, einen Doppelzug, Kabelzug, ja, und den stellst du ganz nach oben und dann setzt du dich davor. Das ist für mich genau das Gleiche. Und die Rolle auf den Knien, ja, die muss nicht sein, die könnte auch fehlen, aber das macht jetzt für mich aus dem Ding keine Maschine.
Ja, finde ich auch.
Also das macht jetzt, oder anders, das macht jetzt für mich kein Gerätetraining daraus, ne?
Ja, dann muss ich das von vorn auf jeden Fall verändern. Dann habe ich, glaube ich, seit ein paar Jahren nicht mehr ein Gerät richtig trainiert. Also mal zum Fun so, ja, aber oh scheiße, jetzt habe ich natürlich noch einen positiven Punkt geliefert, um mal den Muskel richtig zu spüren. Aber nicht des Trainingswillens, glaube ich. Weil für mich ist das auch, ja, oder ein Kabelrudern ist auch frei.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Frei heißt nicht gleich Langhantel, gleich Kurzhantel.
Ja, genau.
Ne?
Was sagt ihr zur Beinpresse?
Kommt auf die Beinpresse drauf an, erstmal.
In welche, ob es eine Maschine ist, oder? Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Maschine. Also
ist für mich klar das Gerätetraining.
Ja, für mich auch, aber bei der Beinpresse wiederum kannst du ja schon auch variieren. Also du könntest zum Beispiel, du könntest unilateral machen. Du kannst ja, okay, es sogar.
Du hast doch trotzdem eine geführte Bewegung, ne?
Also es ist auf jeden Fall eine Maschine.
Ja.
Aber du hast halt trotzdem mehr Variationsmöglichkeiten als bei Oberkörpermaschinen zum Beispiel, weil du könntest es sogar in so einem Staggered Stance machen.
Ja.
Du könntest sogar so einen leichten Hip-Shift einbauen. Das würde schon gehen. Vielleicht nicht so sehr bei diesen 45-Grad-Beinpressen, also wo man nach oben wegdrückt, aber so bei denen, wo man nach vorne drückt, würde es schon möglich sein.
Es gibt Beinpressen, die sind maschiniger als andere.
Ja. Aber also das ist halt ein Punkt, der regt mich manchmal total auf, wenn ich Patienten frage, und trainierst du dann nur an Geräten oder auch frei? Nee, ich trainiere auch frei. Ja, was machst du denn? Ja, Beinpresse. Ja,
das ist nicht, das stimmt.
Ja, wow.
Ja, das ist Quatsch.
Ja. Also das war einfach nur so ein Punkt, der regt mich immer wieder auf, ne?
Ja, vor allem eine Beinpresse. Da habe ich eh meine Probleme mit. Was ich ganz schön finde, so als Gerät, ist so eine Hackenschmidt-Maschine, wo man halt aufrecht steht, wo man sich wirklich mal hinsetzt in die tiefe Kniebeuge und nicht quasi schon sitzt. Also das finde ich immer so absurd. Ich gehe ins Studio, ich sitze so viel, ich will mich jetzt halt ein bisschen bewegen und dann sitze ich schon wieder und mache im Sitzen Beinpresse, Oberkörperübungen. Ja, ist ein bisschen paradox. Aber so eine Hackenschmidt-Maschine mit einem langen Rückenpolster, wo ich auch ein bisschen mein Becken in Position bringen kann, wo ich ein Feedback habe für meinen unteren Rücken. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Maschine.
Ja, da sind wir vielleicht sogar beim Übergang von kein Training zu freies Training, Bewegung lernen, damit eine belastete Bewegung lernen, ist ja vielleicht dann auch ein Argument. Ne?
Auf jeden Fall.
Es fühlt sich ja doch nochmal anders an, ob man eine Bewegung unbelastet oder belastet macht. Ist dann vielleicht vom Übertrag einfacher für einige. Ja. Habt ihr noch Lieblingsgeräte?
Boah. Jetzt,
wo wir schon gegen Geräte gerantet haben, können wir auch mal sagen, was wir schön finden.
Ich hätte vorhin einfach ein Oberkörperbeispiel nehmen sollen bei den Assistenzübungen und nicht Unterkörper. Das hätte mehr gepasst. Ich meine, so eine Butterfly-Maschine ist schon was Schönes. Wenn es nur um den Muskel geht, nur um das Gefühl, ist so eine Butterfly-Maschine schon...
Also ist tatsächlich auch so eine der Maschinen, die ich vielleicht in Fitnessstudios am häufigsten frequentiert habe. Also Butterfly... Und Bizeps.
Nee, okay. Butterfly bin ich dabei. Bizeps fand ich oft die Hebel scheiße. Auch wenn du was umgestellt hast.
Ja, kam immer so ein bisschen auf das Gerät an.
Ich habe eigentlich von dir noch eine Wadenmaschine erwartet, Fibo.
Boah.
Dreimal die Woche sitzt der da.
Schlimm.
Ich habe lange keine... Ich habe früher Fußball gespielt, ich brauche kein Wadentraining. So war es doch, oder?
Also wir hatten damals eine ganz geile Bizepsmaschine irgendwie. Die hatte so ein cooles Polster und das hat vom Hebel hat das ganz gut gepasst.
Welche Maschinen ich liebe, haben wir auch schon mal zusammen trainiert, sind einfach so von Hammer Strength zum Beispiel diese Reziproken, wo du reziproke Übungen machen kannst, so eine reziproke Ruderbewegung. Überkopfdrückbewegung, Brustpresse, auch Incline und das halt dann alternierend machen zu können, reziprok machen zu können, das macht schon Spaß. Ja. Aber da auch, also bei den meisten Brustpressen, wo mein Problem immer liegt, ist die Rückenlehne ist halt immer 90 Grad und nie so leicht geneigt. Und dadurch, wenn du mal guckt, immer Hohlkreuz. Du kannst es fast gar nicht anders machen. Du musst halt schon Skill haben. Im Brustkorb, im Becken, um da neutral zu bleiben. Super schwierig.
Ja, wobei ich glaube, wir hatten damals von Technogym, waren die, hatten wir Brustpressen, die konnte man auch gut reziprok benutzen, auch vor 12 Jahren schon. Und die waren auch so ein bisschen nach hinten gelehnt, glaube ich.
Oldschool, oder? Technogym ein bisschen?
Ja, aber waren, geil, ja. Also damals waren das Top-Geräte, ne?
Ich würde sogar mein Beispiel von gerade bei meinen Top-Geräten mit reinnehmen. Wie ein Muskelgefühl, wenn du zum Beispiel einen freien Latzug gemacht hast und danach nochmal einarmig an so eine Latzugmaschine gegangen bist. Das hat auch schon geschockt.
Boah, jetzt fällt mir auch noch wieder was ein. Noch ein Gerät, was ich früher viel benutzt habe. Ich habe, Lieblingsmuskel früher, ja, auf jeden Fall Schulter. Und nachher Military Press.
Das muss irgendjemand rausschneiden, diesen Part, den möchte ich haben.
Wieso?
Lieblingsmuskel Schulter. Liegt das Kühne 2023. Geil, geil.
Ja, jetzt aus einem Blick, keine Ahnung, wie alt war ich da? 20 oder was? Ja? Also ist ja auch schon 100 Jahre her. Auf jeden Fall erst mit Kurzhanteln alles rausgeholt, was irgendwie ging. Und als der Muskel dann komplett leer war, nochmal schön an die Schulterpresse gesetzt. Auch Techno-Gym, glaube ich. Und dann nochmal so das letzte bisschen rausgeholt, bis wirklich nur noch mit 5 Kilo ein paar Wiederholungen möglich waren.
Die Schulter drücken nach oben in diesen Maschinen von Techno-Gym. Katastrophe.
Ja,
so also, unangenehm.
Klar.
Denkst du so, oh, krieg Bauchschmerzen, wenn ich daran denke.
Gesund war das alles nicht, ne?
Was ich immer geil finde, ist, wenn sich bei Maschinen so viel Gedanken gemacht wird, dass das Gefühl, was du in der Maschine hast, mir fällt gerade Seitheben ein.
Aha.
Also es gibt zum Beispiel von Gym 80 so eine Seithebmaschine, die fühlt sich wirklich fast besser an als freies Seitheben. Einfach so von der Widerstandskurve, es fühlt sich so gut an, einfach super wenig Nacken irgendwie in der Bewegung. Ist natürlich jetzt eine sehr Bodybuilding-spezifische Übung, aber sowas finde ich immer cool.
Ja.
Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass sich die freien Sachen besser anfühlen müssen immer. Also.
Sinnhafter sind sie?
Sinnhafter sind sie, aber.
Ja. Also anscheinend erwischen wir uns gerade dabei, dass wir in der Vergangenheit auch ganz gerne mal an Geräten trainiert haben.
Ja, ist ja auch keine Schande.
Nee.
Also das würde ich sagen, ist ja auch Konsens bei uns. Alle lieber frei.
Ja.
Für 99% der Leute sinnhafter frei zu trainieren.
Ja.
Aber Maschinen sind eine sinnvolle Ergänzung oder können eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Wenn es nur um so softe Faktoren geht, wie dass man überhaupt geht, dass man vielleicht mehr Spaß hat dabei, weil man den Muskel spürt und damit denkt, oh, heute habe ich aber richtig was getan, weil ich den Muskel ja richtig weggeballert habe.
Ja, aber wenn wir über eine sinnhafte Ergänzung sprechen, dann muss ich hinterher schieben, wenn du den Platz dafür hast.
Ja, ja.
Und wenn das nicht zu Lasten geht der Freifläche. Denn das ist auch so ein Punkt, den ich nochmal mit reinbringen wollte. Wenn wir mal uns in Physio-Deutschland Trainingsflächen angucken, in physiotherapeutischen Einrichtungen, dann gibt's da, finde ich, einen ganz guten Trend in den letzten Jahren. Aber der kommt langsam. Der kommt super langsam. Also häufig ist es ja so, Physiopraxen haben gar keine richtige Trainingsfläche. Da frage ich mich ja schon, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Entweder die haben keinen Sportraum oder die haben halt einen Sportraum mit ein paar Matten, ein paar Petsi-Bällen und so.
Ein paar Bänder.
Ja, genau. Und dann noch ein paar Terra-Bändern an der Wand hängend. Und das war's dann eigentlich schon fast.
Ein paar Eriks-Kissen.
Genau, ja, die sind auch noch dabei. Haben wir, glaube ich, auch schon unsere Meinung zugesagt ein paar Mal. Aber wenn es dann Praxen gibt, die so einen Trainingsbereich haben, dann hatten die in der Vergangenheit eigentlich nur Maschinen.
Ja.
Oder?
Ja, 7 Stationen.
Mhm. Genau, also entweder so ein Zirkel, der dann irgendwie monetarisiert wird.
Ja.
Oder so diese Standards, die du für eine KGG-Zulassung über GKV brauchst. Und da ist dann auch wieder eine Beinpresse und sowas alles dabei. Also ist auch wieder fraglich. Ne? Mittlerweile sieht man es deutlich häufiger, dass da auch coole Sachen in Physiopraxen stehen. Und Vertriebler von Eleiko und Co. haben sich mittlerweile ja auch auf Physiopraxen als Klientel so ein bisschen ausgerichtet. Aber ich finde, das geht deutlich langsamer als in der Fitnessbranche. Also da läuft die Physiotherapie der Fitnessbranche eher so hinterher mit starkem Zeitversatz, was ja eigentlich nicht sein müsste. Weil Gesundheit sollte ja eigentlich das Thema der Physiotherapie sein.
Das ist ein spannender Punkt, auch ein bisschen ein trauriger Punkt. Aber ich finde, dass es halt nicht nur einen Trend gibt zu guten Sachen. Also ich finde, es gibt auch super, super, super viele Maschinen, die jetzt auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren, die dann wieder instabilste Unterlagen benutzen und wo du dann wieder Sachen kräftigst oder trainierst, die du halt im Alltag eigentlich nicht so hast.
Ja, ja gut, da wird halt generell wird versucht, aus allem irgendwie was ein großes Gerät zu kreieren.
Ja.
Ja, aus dem kleinsten Scheiß, aus dem kleinsten Hilfsmittel wird versucht, ein komplexes Gerät zu kreieren, nur damit die Marge höher ist, mit der du es dann verkaufen kannst, ne?
Tja, bleibt spannend, also auch die Entwicklung, was so kommen wird, wie sich der Sport ja auch entwickelt. Ich meine, ich glaube, was in den letzten 10, 15 Jahren so an Zuwachs auch in Fitnessstudios gewesen ist in Deutschland, ist schon enorm. Und jetzt sind die Leute schon mal da. Jetzt bräuchte es noch gut ausgebildetes Personal, um dann vielleicht auch die Geräte durch freies Training ein bisschen zu ersetzen.
Ja, was ich immer ganz gern mitgebe, ist, also jetzt nicht euch, aber so Leuten, die ich sehe im Studio oder mit denen ich irgendwie arbeite. So Isolationsübungen, finde ich, muss man sich verdienen im Training.
Ja.
Ne? Also es gibt halt so viele, die trainieren nur, weiß nicht, die trainieren jetzt Oberkörper und nur mit Isolationsübungen. Also Arme isoliert, Schultern isoliert, Brust isoliert, Rücken dann auch kein Zug, sondern irgendwie Überzüge oder so, also wo ich auch dann quasi nur über ein Gelenk mehr oder weniger arbeite. Und ich finde immer so als Guideline Isolationsübungen ja, verdienen über ein mehrgelenkiges Training, am besten frei mit guter Technik, ja, mit einer neutralen mit einer neutralen Wirbelsäule und halt nicht nur in Isolation denken.
Ja.
Das passiert beim Maschinentraining halt immer relativ schnell.
Ja, finde ich gut.
Machst du ja auch selber so.
Auf jeden Fall.
Wenn du dir dann an deiner Bizepsmaschine da setzt und dann die Kugel da hin und her schiebst, ne?
Gut. Dann würde ich sagen, geben wir noch so ein kleines Fallbeispiel mit für unsere Hörer.
Und vorher würde uns, glaube ich, noch interessieren, wie ihr das so seht.
Auf jeden Fall. Wie seht ihr die Gegenüberstellung freies Training versus Gerätetraining? Wie sind da eure Erfahrungen?
Genau, weil letzten Endes, wenn ich jetzt jemanden habe, der einen Backsquat macht mit richtig beschissener Technik, dann würde ich wahrscheinlich, weil wir voraussetzen natürlich, dass freies Training immer mit guter Technik ausgeführt wird, das ist ja erstmal die Frage, was heißt gute Technik?
Ja.
Hat bei den meisten einfach eine krass gestreckte Position. Und dann siehst du halt so Backsquats mit heftigstem Buttwink und wo dir schlecht wird beim Zugucken.
Ja.
Und dann würde ich so einem wahrscheinlich eher sagen, oh, geh mal an die Hackenschmittmaschine, guck mal, hast du den Polster hinten, drück mal den unteren Rücken so ein bisschen gegen, heb das Steißbein mal so ein bisschen weg. Dann ist es wieder besser für denjenigen als eine freie Übung.
Mhm.
Weil es einfach, der Cue zur Verbesserung ist viel leichter natürlich an Maschinen, wenn es eine gute Maschine ist, als es bei einer freien Kniebeuge. Da kann man vielleicht sagen, okay, nimm das Gewicht mal vor den Körper. Das ist dann auch wahrscheinlich ein guter Tipp für die Person, aber an der Maschine spürst du es halt direkt.
Das hat viel mehr Referenzpunkte, ne?
Genau. Referenzpunkte, das Gerät ist auf eine bestimmte Art und Weise gebaut. Und dann für viele auch hilfreicher dann als eine freie Übung.
Ja.
Am Anfang.
Viel Wahrheit dran. Ja. Okay, dann kommen wir zum neuen Fallbeispiel. Es geht um einen Patienten, Ende 20, kommt in die Praxis wegen rezidivierenden thorakalen Beschwerden, kommen immer wieder und wir machen es heute mal ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, für euch relativ ersichtlich, in welche Richtung das gleich gehen wird. Was uns jetzt mal oder wohin wir euch mal anregen wollen, ist mal nachzudenken, was haben diese Angaben, die wir euch jetzt geben, mit seinem Problem zu tun. Also trotzdem verraten wir euch nicht, was potenziell sein Problem sein könnte, aber wir sind davon überzeugt, ihr werdet darauf kommen. Ich fange mal an. Der Patient kommt also wegen häufig rezidivierenden thorakalen Beschwerden, auch starken thorakalen Beschwerden in die Praxis, gibt diese Beschwerden an, so im Bereich zwischen den Schulterblättern eigentlich. Es fällt auf, dass er in der Anamnese relativ kurze Sätze spricht, zwischendurch eigentlich fast schon japsend wieder einatmen muss. Also das fällt schon mal auf, so im Redefluss allgemein. Insgesamt wirkt der Patient relativ hektisch und nervös. Der Patient hat relativ unreine Haut, auch sehr viel Haarausfall für jemanden, der Ende 20 ist. Ich darf das sagen, ich hatte auch mit Ende 20 schon relativ viel Haarausfall. Und ja, im weiteren Verlauf frage ich den Patienten natürlich dann auch, ob er nachts denn durchschlafen kann. Und er sagt, ja, eigentlich kann er wohl durchschlafen. Und eigentlich sollte für euch immer ein Alarmwort in der Anamnese sein, denn eigentlich heißt nein. Also nachgefragt, ja, uneigentlich, wie ist es denn da? Ja gut, er wird wohl 2-3 Mal nachts wach, muss dann aber nur kurz auf Toilette und wenn er Wasser lassen war, kann er direkt weiter schlafen.
Er ist doch durchschlafen, oder
nicht? Ja, nicht ganz vielleicht, nicht ganz. Ja, also was könnte uns das vielleicht sagen? Wie passt das ins allgemeine Bild rein? Und in der weiteren Anamnese gab es dann auch durchaus noch ein paar Treffer. Also es besteht bei diesen Patienten auch eine Hausstaub- und Milbenallergie und ein Belastungsasthma ist auch bekannt. Also das sind die Angaben, die wir euch jetzt einfach mal mitgeben wollen würden. Ihr werdet wahrscheinlich schon darauf kommen, in welche Richtung könnte das jetzt hier gehen. Und wir würden euch jetzt auffordern, uns einfach mal zu schreiben, wie sind die Zusammenhänge? Warum, glaubt ihr, ist das so, wie ihr denkt, dass die Kausalität eben ist? Und wie haben diese einzelnen Punkte mit dieser potenziellen Kausalität zu tun?
So, das war doch mal ein Forschervortrag hier, oder?
Ja, oder? Das Ganze wird dann natürlich aufgelöst in Folge 73. Wir bemühen uns jetzt darum, das Ganze immer am Anfang der Folge aufzulösen und am Ende der Folge eben ein neues Fallbeispiel zu liefern.
Dann würde ich sagen, haben wir das Thema heute abgeschlossen.
Ja.
Zumindest vorerst.
Vorerst, ja, richtig. Und Philipp, wir werden ja bald wieder eine Folge zu dritt aufnehmen. Haben wir uns schon ein Thema rausgesucht. Vielleicht hören wir uns dann in Folge 74 schon alle wieder.
Ja, vielen Dank wieder mal für die Einladung. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dann würde ich sagen, ich nehme einen Laken und bin raus.
Bleibt uns gewogen.